Ich lese jetzt einen langen Text vor, 30 Verse, und ja, das vertragen wir doch. Hier leben wir auch nicht nur vor zwei Keksen zum Frühstück. Und ich habe so gedacht, ich habe mal, als ich den mal in einer anderen Gemeinde gelesen habe, habe ich gesagt, wer in der Gefahr ist einzuschlafen, kneifen. In die Backe oder in die Hände, sich wach halten. Man muss zuhören, und das ist ein wichtiger Text. Daniel 3. Ja, na gut. Ja. Ist das so gut zu verstehen so? Ja. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Land Babel. Das müssten nach biblischem Maß 30 Meter Höhe und 3 Meter Breite sein. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtsleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen, und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und alle Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Land Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach und Meschach und Abednego vor ihn zu bringen, und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie? Wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten kann. Da fingen Schadrach, Meschach und Abednego an und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen, und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Das waren Elitesoldaten. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Leuten, zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in den Ofen ins Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zu König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte, Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sie sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach, gelobt sei der Gott Schadrach, Meschachs und Abednegos, der seinen Engeln gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Land Babel. Soweit der Text. Ich mache gerade in einer Gemeinde eine Predigtreihe über Daniel. Ich habe mich dazu entschieden. Und bei Daniel 3 habe ich zunächst mal geschluckt. Oh, habe ich gedacht, was soll denn das? Und da kommen ja noch andere Kapitel, wo man genau hingucken muss, wie kann man das erklären, dass das verständlich ist heute. Aber als ich genauer hinschaute, wurde mir immer klarer, wie aktuell das heute ist, diese Geschichte. In Nordkorea ist sie ganz aktuell. Da steht der Vater und der Großvater des jetzigen Herrschers in riesigen Statuen in der Stadt Pyongyang und ganze Gruppen von Mitarbeitern von Betrieben, Schulen und sonstigen werden dorthin geführt und müssen sich verbeugen. Und Christen sind auch manchmal dabei und sie wissen, wenn sie sich nicht verbeugen, geht es ins Arbeitslager. Und ein nordkoreanisches Arbeitslager zu beschreiben, das will man gar nicht hören. Das ist der sichere Tod eigentlich. 3 Jahre dort zu leben ist schon viel. Und es gibt auch andere Situationen. Aber zu uns, ich hörte diese Woche einen Bericht, einen Vortrag, da ging es um was Prophetisches und der Sprecher ist jemand aus der Schweiz, der hat 2 Beispiele gebracht. In England, an der Abtreibungsklinik in einigem Abstand, also nicht 5 Meter Abstand, aber vielleicht 100 oder 150, ich weiß nicht genau, stand eine alte Dame still da und sagte nichts. Auch der Mund bewegte sich nicht. Aber irgendjemand ist misstrauisch geworden und hat gemacht, was macht diese Dame da in der Nähe der Abtreibungsklinik? Dann kam die Bobbys, sie hat die Polizei angerufen und die haben sie gefragt, was sie hier macht. Ja, ich stehe hier. Ja, was sie denn hier macht? Ja, ich bete. Wegen der Abtreibungsklinik. Zuerst haben die nicht reagiert, aber als sie das sagte, ich bete wegen der Abtreibungsklinik, wurde sie verhaftet, wurde mitgenommen. Sie hat keinen Mund bewegt, sie hat nur im Herzen gebetet. Wer hat sie verraten? Wer hat das geahnt? Wer hat das gespürt? Wie gefährlich Gebet ist. Und ein anderes Beispiel, ich denke, eine christliche Schule in Kanada, LGBTQ und Gender und die ganze Geschichte ist ja da schon extrem weit geschritten. Und Mädchen in dieser Schule beschweren sich, dass Jungen auf die Mädchentoiletten dürfen, weil sie sagen, wir sind Mädchen. Ich bin heute Morgen aus Versehen über Rot gefahren. Hier ist kein Polizist dabei. Gut. Ich weiß, das war Rot. In Geesthaard. Ich hoffe, da war kein Blitzer, keine Fotoapparat. Aber ich habe so im Stillen dran denken müssen, wenn da ein Mann kommt und sagt, ich bin eine Frau, muss ich das glauben. Wenn da eine rote Ampel ist und ich sage, die ist grün, dann wird mir wahrscheinlich gesagt, ich bin farbenblind oder sonst irgendwas. Aber ist doch ähnlich, oder? Naja, gut. Auf jeden Fall in dieser Schule hat dann ein Junge aus dieser Schule sich hingestellt draußen mit einem Schild. Es gibt einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Das ist ein Christ wohl. Und der wurde von der Polizei abgeführt. Ich will mal nur Tendenzen aufzeigen. Wir leben ja gut. Wir können grillen. Wir können billig einkaufen. Wir haben Party. Ist alles wunderbar. Wir wollen ja Freude haben und negative Nachrichten hört man eh nicht gerne. Aber das sind Tendenzen, die lassen einen fragen. Zu Putin gibt's eine Meinung. Oder? Widerspricht jemand? In der westlichen Welt gibt es eine Meinung. Sag mal eine andere Meinung. Was kommt dann? Wir leben in der Demokratie. Toleranz. Wie ist das dann? In den Feuerofen werden wir nicht gesteckt. Oder? Oder Trump. Wenn der wieder gewählt wird, das ist der Untergang der Welt. Sagt man. Hab mal eine andere Meinung. Was ist dann? Was passiert dann? Oder man könnte noch andere Themen nennen. Israel ist auch so ein Reizwort inzwischen. Und vieles. Klima. Wir verbrennen noch Briketts zu Hause. Das sage ich lieber bei uns nicht so laut. Ja, was ist doch so? Wir kaufen jetzt keine mehr, die sind so sündhaft teuer geworden. Aber wir haben noch welche und die werden natürlich verfeuert, die gute Wärme. Gott hat uns Kohle gegeben, da sollen wir es auch nutzen, bin ich der Meinung. Aber sag das mal laut. Ich will nur sagen, wir werden nicht in den Feuerofen geworfen, aber es entwickelt sich eine Tendenz in unserem Land der Meinungseinfalt und der richtigen Meinung und der Mainstream-Meinung. Und wer nicht der Meinung ist, der ist entweder rechts oder alt oder verstaubt, das ist noch harmlos. Und man merkt, man braucht Festigkeit. Jesus spricht von einem Abfall. Jesus spricht davon, dass die Ungerechtigkeit überhand nimmt. All diese Dinge geschehen. Viele werden abfallen. Ich weiß, das hört man nicht gerne und darüber will man auch lieber nicht sprechen und all diese Dinge. Aber als ich das erste Mal so las, so habe ich gedacht, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Ich möchte auf keinen Fall abfallen. Und wenn das viele betrifft, ist das eine reale Geschichte. Und als Jesus gesagt hat, einer wird mich verraten, haben sich alle gefragt, bin ich das? Also ist wahrscheinlich besser als alles Abweisende, das betrifft uns ja nicht. Und ich habe auf einmal gemerkt, Glaubensfestigkeit ist etwas, was nötig ist. Ich brauche das, das merke ich. Ich merke es im täglichen Leben, in den Auseinandersetzungen, in den Kämpfen. Man braucht Glaubensfestigkeit. Wir haben uns gerade, Willi, unser Freund ist auch hier, ne? Und wir sind ja Rangerleiter. Und er hat auch erzählt, wie viele haben harte Gemeindekrisen erlebt. Junge Leute, und sind nicht mehr im Glauben dabei. Erschüttert. Kann man nicht zum Vorwurf machen. Aber man merkt, wie es da rüttelt. Und als ich über diese Dinge nachdachte, dachte ich, ja, diese Geschichte ist total aktuell. Und ich habe mich gefragt, was war im Leben dieser Männer, dass sie so festgemacht hat, so klar in der größten Krise ihres Lebens, und sie nicht bereit waren, auch nur ein Deut abzuweichen. Ich will nochmal erinnern, diese drei Männer waren jüdische Gefangene. Sie waren Gefangene des Mannes, der ihre Heimatstadt Jerusalem und ihre Heimat Israel zerstört hat, das Südreich. Komplett zerstört. Es war der Mann, der sie mit als Gefangene nach Babylon genommen hat, sie ins Internat gesteckt hat. Und auf der anderen Seite wiederum auch ihnen jetzt höchste Ämter gegeben hat. Sie haben also relativ gut verdient. Sie haben das Vertrauen dieses Mannes gewonnen mit Daniel zusammen. Der gehörte ja dazu, diese vier. Und waren in höchsten Positionen. Man könnte also sagen, wahrscheinlich waren sie auch verheiratet, Familie. Sie hatten alles erreicht, was man in der Fremde erreichen konnte. Angepasst, integriert, gute Arbeit, gute Bezahlung. Und plötzlich stehen sie vor einer Situation und sie wissen ganz genau, entweder wir stehen zu Gott, da geht's in den Feuerofen, ich werde ausgegrenzt, oder wir verleugnen Gott, der uns bisher begleitet hat, und wir sind gerettet. Und dann ihre Antwort, es ist nicht nötig, dass wir dir, König, darauf antworten. Haben wir nicht nötig. Wir diskutieren nicht. Das ist ja die Provokation. Einem Staatschef, einem Diktator, Nebukadnezar, dem Weltherrscher, der ein Kapitel vorher noch von Gott gesagt bekommt, du bist der Höchste von allen, du bist das Beste von allen Weltreichen, nämlich Gold. Das sagen diese Männer. Der Gott, den wir verehren, der kann uns ja retten aus dem glühenden Ofen und auch von dir, König. Und wenn er das nicht tut, wir beten nicht an. Und sie gehen in den Ofen. Und ich habe mich gefragt, was ist der Grund? Was kann man aus dem Daniel-Buch erkennen? Und das sind vier Punkte, die ich hier sehe. Der erste Punkt, was das Geheimnis dieser Männer war, sie kannten den lebendigen Gott. Sie kannten Gott. Sie hatten eine Beziehung zu Gott. Sie hatten irgendwann in ihrer Jugend vielleicht die Geschichten von Gott gehört und hatten sich Gott anvertraut. Sie haben in einem Volk gelebt, das von Gott abgefallen war, sich von seinen Geboten getrennt hat, Liberalismus auch damals, genau dasselbe. Aber sie hatten sich klar für Gott entschieden und gingen konsequent diesen Weg, ob in Israel oder als Gefangene auf dem Marsch nach Babylon oder im Internat oder wo auch immer. Gott war ihr Freund, Gott war ihr Herr, ihr Gott, und ihm gehorchten sie und ihn ehrten sie. Sie kannten ihn, sie hatten eine Beziehung zu ihm. Man liest in Daniel 2, als Nebukadnezar einen Traum von Gott bekommt und die Weisen und Wahrsager in Babylon den nicht deuten können, sie daraufhin umgebracht werden sollen, aber Daniel meldet sich, stopp, wir können, also mit Gottes Hilfe. Und in diesem ganzen Prozess liest man in Vers 11, Daniel 2, da sagen die Weisen und die Wahrsager vom König Nebukadnezar, König, was du forderst, dass wir dir den Traum sagen sollen, was ist, ohne dass du ihn uns sagst, und auch noch die Erklärung. Sie sagen, was du forderst, ist zu schwer. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Götter gibt's ja, aber die sind weit weg, die sitzen da vielleicht feiern die im Himmel oder machen sonst was, aber was hier auf der Erde ist, interessiert die nicht so viel. Das war ihre Vorstellung von Göttern. Ja, man muss sie befriedigen, man muss den Göttern was machen, Opfer bringen und vielleicht reagieren sie ja auch. Aber es war keine Beziehung. Und diese drei Männer, sie kannten Gott. Mir fiel ein, als ich 2016 in Izmir war, mit einem Bruder aus Wittenberge im Oktober, 4 Tage nachdem der Andrew Brunson verhaftet worden war dort, erinnert ihr euch, der amerikanische Missionar, der 2 Jahre dann im Gefängnis saß in der Türkei? Nicht mehr? Da sind wir hingefahren in diese Stadt und wir haben in der Gemeinde gewohnt. Das ist ein altes Kirchengebäude, also ein richtig schönes altes Kirchengebäude, was die Gemeinde auch hat, erstaunlicherweise. Und ich bin dann morgens immer im Dunkeln schon in die Kirche zum Gebet, habe gebetet und es war so eindrücklich, während ich selbst betete, spürte ich die Nähe Jesu und plötzlich ging in 63 Moscheen der Muezzin-Ruf los. Allah Akbar, Gott ist, Allah ist groß und so. In der ganzen Stadt. Und du hörst das dann. Das ist eindrücklich. Das ist beeindruckend. Wenn du diese 63 Muezzins über Lautsprecher, über Hunderttausenden von Menschen das Ausrufen hörst. Und ich spürte, als sie so beteten, empfand ich so eine Traurigkeit und habe gedacht, wenn ich sie beten höre, dann empfinde ich, sie beten zu einem Gott, den sie nicht kennen, von dem nie eine Antwort kommt. Von Allah kommt keine Antwort. Das ist bekannt. Da kommt keine Antwort. Und ich selbst erlebte die Nähe Jesu. Was für ein Unterschied. Diese drei Männer, sie kannten Gott. Sie hatten sich ihm anvertraut und ich bin sicher, sie wussten auch die Geschichte ihres Volkes und ihre eigene Geschichte einzuordnen in das, was geschehen war. Sie waren ja Gefangene. Sie hätten ja auch an Gott verzweifeln können. Sie hätten ja sagen können, Gott, wie kann das sein? Das kann doch nicht sein. Unser Land ist kaputt, meine Heimatstadt ist kaputt, wir sind Gefangene. Was ist hier gelaufen? Verstehen wir nicht. Das ist ja auch, was viele angreift. Wenn im Leben dann Dinge sind, wie eine Gemeinde löst sich auf, wie wir es gehört haben, und so viele Jugendliche, ich habe das auch miterlebt, wenn es Gemeinden Stress gab, wie Jugendliche auf der Strecke bleiben, die den Glauben dann abhaken. Und auch genug, auch wir Christen gehen durch Glaubenskrisen und Fragen, die an unserem Leben rütteln. Mike Bickle sagt, ein Pastor aus den USA, er sagt in Bezug auf die Zukunft, nur die, die eng an Jesus bleiben, werden in der Entwicklung, die kommt, festbleiben und durchkommen. Nur die, die eng an Jesus bleiben. Er schreibt das in diesem Buch, Verliebt in dich. Es geht um die Beziehung Jesus zu uns. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Gott zu kennen, diese Beziehung zu ihm zu suchen und immer wieder auch zu erkennen, Herr, du bist wirklich da, auch in den Krisen. Das macht dann auch fest. In Daniel 11 stehen zwei interessante Verse. Daniel 11, Vers 31 und 32. Hier geht es in dieser Geschichte um den Antiochos Epiphanias, der 160 bis 164 vor Christus Jerusalem eingenommen hatte und Israel den Tempel entweiht hat und dort ein Schwein geschlachtet. Und die Juden gezwungen hat, nicht mehr sich zu beschneiden und das nicht mehr zu leben, was das Alte Testament sagt. Ganz, ganz schlimme Zeit. Und was dieser Mann gemacht hat, ist ein Bild, auch das, was in der Zukunft nochmal kommt, in diesem antichristlichen Reich. Und hier steht Folgendes. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Das war damals und das wird auch nochmal kommen. Und er wird mit Ränke alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach halten. Und interessant, er wird die durch Ränke, durch Tricks zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Und die Übertretung ist die des Gebotes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Männer hier, diese drei Männer, waren nicht bereit, das Gebot Gottes zu übertreten. In Daniel 1, als sie im Internat waren, mit Daniel zusammen und die Speise vom König essen sollten, alle Internatsschüler haben das bekommen, gutes Essen vom König, aber sie wussten genau, wenn wir das essen, dann übertreten wir das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, was für uns gilt. Und das machen wir nicht. Und das war wiederum auch ihre Stärke, ihr klares sich stellen zum Wort Gottes. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich herausgefunden habe. Sie haben Gottes Wort absolut als Autorität anerkannt und bedingungslos gehorcht. Das hat ihnen Glaubensfestigkeit gegeben. Der Junge, der da in Kanada abgeführt worden ist, mutig. Es gibt einen Unterschied zwischen Junge und Mädchen. Bei uns gibt es 72 Geschlechter. Ich kenne nur zwei. Im erlauchten Kreis von uns kann ich das unbeschadet sagen. Aber woanders haut einem der Wind ganz schön entgegen. Und es wird heftiger. In Finnland ist eine Abgeordnete immer noch, die hat immer noch einen Prozess am Hals, weil sie gesagt hat, Homosexualität ist Sünde. In Gottes Augen, Punkt. Immer noch der Prozess. Der sollte eigentlich schon zu Ende sein, aber irgendein Hoher hat da wieder das aufgerollt und will da wieder in Revision gehen, weil sie etwas gesagt hat, was ich hier ganz unbeschadet sagen kann. Diese Männer haben sich klar zum Wort Gottes gestellt und haben ihm gehorcht. Sie hatten zu Hause in Israel vom Wort Gottes gehört, aber auch erlebt, wie ihr eigenes Volk sich von Gott abgewandt hat und Gottes Gebote Stück für Stück beiseite gelegt. Und sie lebten jetzt in Babylon, das war ja auch von Götzenkulten voll war, aber für sie war das Wort Gottes Maßgabe. Und ich persönlich denke, dass ihr Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber nicht ein stumpfes Hinterhertrotten war, einfach das machen wir halt so, sondern sie kannten Gott und sie wussten, Gott ist gut und er meint es gut. Und weil er es gut meint, hat er uns sein Wort gegeben und wir haben nicht das Recht, daran rumzuschrauben, was nun heute gilt und was nicht gilt. Sondern sein Wort gilt und das ist gut für uns. Sie haben sich selbst dazu gestellt, sie haben selbst erlebt, wie das ihr Leben gesegnet hat. Und jetzt haben sie auch erlebt, dass es Gegenwind gibt. Aber sie entschieden sich, nein, da machen wir nicht mit. Wie steht es in unserem Leben? Ist die Bibel Autorität, klare Autorität? Ich weiß, vor vielen Jahren habe ich mich mal entschieden und habe gesagt, es ist egal, ob ich das Wort Gottes verstehe oder nicht, aber ich will dem gehorchen oder ich will ihm vertrauen und ich will daran nichts ändern. So. Und warum sage ich das? Ich hörte jetzt, ich wusste es schon länger, es gibt inzwischen in Deutschland eine neue Sicht und Bewertung des Wortes Gottes. Da ist, und diese Sicht hat in Kirche und in Freikirchen sehr viel Einfluss inzwischen. Man staunt, die Überzeugung dieser Sicht ist, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Nochmal, die Bibel ist Gottes Wort, ja, aber im Menschenwort. Das heißt, von diesen Leuten, von diesen Christen, die, ja, schon Gottes Wort, aber das ist im Menschenwort eingepackt und jetzt muss man rausfiltern, was davon Gottes Wort ist und was nicht Gottes Wort ist. Und meine Frage ist, wer ist denn jetzt der Richter darüber? Wer entscheidet denn das? Woran will man das messen? Die Wissenschaft? Ich hörte von einer Gemeinde, die das Thema Gleichgeschlechtlichkeit gerade sich damit auseinandersetzt, dass sie eine Psychologin geholt haben, die erklärt hat, Gleichgeschlechtlichkeit ist etwas Angeborenes, etwas Natürliches, das muss man leben und das kann man auch nicht ändern. So. In Gemeinde. Die nächste Person, die eingeladen wird, ist eine queere Person mit EE, die als hingegebene Christin lebt und die erzählt hat von ihrem Christenleben. Und die Sicht von Christen, die sagen, das ist Sünde, das ist eine Sicht, aber es gibt auch eine andere Sicht. Und so mischt sich das Ganze. Es geht mir nicht darum, hier anzuklagen oder irgendwie was Negatives zu sagen, aber das sind Tendenzen, das sind Entwicklungen in unserem Land, die mich persönlich hellhörig machen. Es mag ja jeder machen, was er denkt. Aber ich bin davon überzeugt, dass das nicht gut kommen wird und dass das der Abfall ist und die abschüssige Ebene. Und es geht hier auch nicht um gesetzliche Kleinlichkeit, sondern die tiefste Frage ist doch, in was findet der Mensch Identität und Halt und Wert? Und das ist in Gott und in seinem Wort. Und diese drei Männer, für mich sind sie eine Ermutigung. Sie haben sich klar zum Wort Gottes gestellt. Sie haben es nicht geändert. Und sie waren sogar bereit, ihr Leben dafür zu lassen. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, in dem Sinne. Aber so ist es. Ich habe ja auch notiert, der Punkt ist nicht, ob ich alles verstehe. Der Punkt ist, ob ich weiß, dass Gott es gut meint. Und wenn Gott es gut meint, kann ich auch seinem Wort vertrauen. Ich habe meine Eltern auch nicht in allem verstanden. Und habe ihn trotzdem bis zum gewissen Punkt geglaubt. Dann hat sich das geändert. Ja, ist so. Ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, diese drei Männer hielten als Freunde zusammen. Sie hielten als Freunde zusammen und sie waren ein Freund von Daniel. Das waren vier Freunde. Sie waren gemeinsam in Daniel 1 im Internat von Nebukadnezar, einem Elite-Internat, und haben sich gemeinsam entschieden, damals, Daniel war der Sprecher, Arioch, das war der Kämmerer, also der Chef vom Internat, Arioch, nach unserem Glauben können wir das nicht alles essen, was der König da uns geben will. Wir wollen auch nicht rebellieren, aber wir wollen doch unserem Glauben entsprechend leben. Wie sieht's aus? Können wir nicht einen Versuch machen? Und dann hat er das gemacht. 10 Tage Gemüse und Wasser, was immer auch Gemüse war. Und sie sahen nachher besser aus wie alle anderen. Und er hat's dann durchgezogen. Sie hielten als Freunde zusammen. Ich habe von 4 Männern gelesen, die in russischer Kriegsgefangenschaft waren im Baltikum. Ob das während des Krieges noch war, als die Russen das eingenommen hatten oder danach. Auf jeden Fall, diese 4 Männer haben sich entschieden im russischen Lager, wir halten zusammen, wir teilen alles, wir stehen zusammen, einer steht für den anderen. Alle haben überlebt. Alle 4 haben überlebt. Und sie haben gesehen, wie um sie herum reihenweise die Gefangenen starben. Unter denselben Bedingungen. Und sie haben erlebt, wie unter den Gefangenen selbst ein Misstrauen war und eine Angst und Neiden und all diese Dinge. Keiner hat dem anderen getraut. Und sie haben sich entschieden, wir stehen zusammen. Sie haben alle überlebt. Der eine hat einen ganz furchtbaren Furunkel gekriegt am Hintern irgendwo. Und da haben die in der Lagerbaracke, da haben sie irgendwie so, haben sie Spiritus gefunden oder bekommen, oder sich organisieren können. Die haben ihm dann so auf ihrem, das waren ja nicht gerade hygienisch saubere Lager, haben sie aufgeschnitten. Der ist gesund. Sie haben alle überlebt. Die Freundschaft stärkt. Kohlen bleiben glühend, wenn sie zusammen sind. 3 Männer gehen durch den Schnee, erschöpft, fast erfroren, und einer fällt um und kann nicht mehr. Kennt ihr die Geschichte? Von den 3 Männern im Schnee? Ich meine nicht den Film. Mit Axel, mit Heinz Rühmann. Der eine sagt, den müssen wir liegen lassen, wir müssen uns selbst retten. Und der andere sagt, das können wir nicht machen. Da sagt der eine, okay, ich gehe alleine weiter. Und er geht weiter. Der andere sagt, den kann ich doch nicht liegen lassen, obwohl er selbst am Ende war. Er nimmt den auf mit letzter Kraft und schleppt ihn den Weg. Das ist eine wahre Geschichte. Und während er den schleppt, wird ihm wieder warm. Das strengt er an. Es wird ihm wieder warm. Und dadurch, dass ihm warm wird, wird auch dem Zusammengebrochenen warm. Und so erreichen die beiden Männer das rettende Ziel und sehen unterwegs den Dritten erfroren, der alleine weiterging und sagte, das jetzt ist Schluss. Ich bin nicht mehr bereit zu helfen. Diese Geschichte ist mir so manchmal eine Mahnung. Wenn ich denke, ich kann nicht mehr und da ist jemand zu helfen, hat keine Lust mehr, dann doch zu helfen. Das ist ein Geheimnis. Wir brauchen Freunde. Jesus hatte die Jünger. Er hat sie zu zweit ausgesandt. Paulus hatte immer ein ganzes Team, mit dem er gereist ist. Es gibt kein Einzelchristentum. In Prediger 4 heißt es, so ist es ab Vers 9, was man ja gerne bei Hochzeiten nimmt, aber letztendlich auch ein Bild ist für die geistliche Freundschaft als Christen. Diese drei Freunde waren ja als gläubige Freunde. So ist es besser zu zweit als alleine, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Siehe die beiden Männer im Schnee, die sich dahin schleppen. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der alleine ist, wenn er fällt. Dann ist keiner da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ich behaupte zu sagen, ich wäre nicht mehr Christ, wenn ich nicht an den einen oder anderen Stellen Freunde gehabt hätte. Oder Lydia. Ja, gute Freunde meine ich. Das sind wenige, enge Freunde. Freunde sind die, die einem aufhelfen, wenn alle anderen einen haben fallen lassen. Das sind Freunde. Und der größte Freund ist Jesus selbst. Ich erinnere mich an Situationen, wo man sich fallen gelassen fühlt und ich sich auch selber fallen lassen möchte, weil man sich schämt, weil man irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Einer ging nie, Jesus. Und das ist der vierte und der letzte Punkt. Die ersten drei Punkte waren, diese Männer kannten Gott. Sie lebten die Beziehung zu Gott. Sie hielten sich kompromisslos ans Wort Gottes. Klare Ermutigung in der heutigen Zeit, wo hier und da geschraubt wird. Machen, wer will. Wir sind ja nicht die Gesetzeshüter und die Polizisten und so, aber für mich gilt so und so. Das dritte, sie waren Freunde. Und der letzte Punkt, Nebukadnezar guckt in diesen Ofen und er sieht vier Männer. Ein Sohn der Götter. Das muss Jesus selbst gewesen sein. Ich wage das jetzt mal zu sagen. Kann ich nicht erklären, aber das muss Jesus selbst gewesen sein. In der tiefsten Not, im Feuerofen, wo irdisch alles fertig ist, gibt keine Chance. Wenigstens die Haare, wenn die Elite-Soldaten schon am Eingang verbrannten, um wie viel mehr sie. Aber sie erlebten, wie Jesus selbst in ihnen da rumging und nichts passierte. Kein Brandgeruch. Und dann kommen sie raus und das Schöne an dieser Geschichte, Nebukadnezar selbst erkennt Gott. In Daniel 5 dann später bei Belsazar sieht das ganz anders aus. Aber hier Nebukadnezar erkennt Gott und sagt und setzt sie in eine hohe Stellung ein und sagt, wer diesen Gott lästert, der wird in Stücke gehauen. Sie haben trotzdem Nebukadnezar nicht gehuldigt. Sie haben sich auch vor dem Standbild nicht nieder, mussten auch nicht mehr. Gott war es, der ihn durchgeholfen hat. Ich finde, das ist eine starke Geschichte für mich persönlich und auch für uns alle, die doch ganz wichtige praktische Punkte zeigt. Gott kennen, sein Wort kompromisslos annehmen. Mag Theologe sagen, A und B, was sie wollen. Freundschaft mit Christen, die auch auf dem Weg mit Jesus sind. Und dann die Treue von Jesus selbst, die dürfen wir auch erleben. Jesus ist treu zu uns. Wenn Menschen aufgegeben haben, wir selber vielleicht, Jesus ist treu und bleibt treu. Ganz starke Geschichte. Und so werden sie zum Zeugnis. So können wir zum Zeugnis für unsere Umwelt werden und sein. Das wird gesehen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, jeden Einzelnen von uns kennst du. Und für jeden Einzelnen von uns bist du gekommen auf die Erde, um als Mensch zu leben wie wir und um letztendlich auch am Kreuz die Last unserer Schuld zu tragen und sie hinwegzunehmen. Du hast die Reinigung vollbracht. Und Herr, es ist nicht nur die Vergebung der Sünden, es ist auch die Erneuerung und das neue Leben, das du schenkst. Du machst frei von Gebundenheit. Du machst frei von negativen Gedanken, von Entmutigung, von Lügen und allerlei Dingen, die unser Leben belasten, bedrücken und niederlegen wollen. Du siehst diese Dinge. Du siehst, wo wir manchmal selbst uns hinlegen wollen und nicht mehr weiter wollen. Aber du bist da, du bist treu, du richtest auf. Du hast diese Männer aufgerichtet. Sie waren aufgerichtet, sie lebten aufgerichtet, weil sie mit dir lebten. Und Herr, das willst du auch uns geben, gerade in dieser Zeit heute, die so eindeutig das bezeugt, was du vorausgesagt hast, was geschehen wird vor deinem Kommen, Herr. Hilf uns, auf diese Punkte zu achten, Herr. Hilf uns zu lernen von diesen drei Männern und eben genauso zu erleben, Jesus, du bist treu. Du stehst zu uns. Und jedem, der sich dir anvertraut hat und mit dir lebt, Herr. Gib uns Mut, zu dir zu stehen, zu deinem Wort zu stehen und auch als Christen und Freunde zusammenzustehen. Amen.